Microsoft kauft Bethesda für schlappe 7,5 Milliarden Dollar. Als Content-Beschaffer für einen Game-Service, der aktuell 15 Millionen Abonnenten hat, die jeweils 13 Dollar im Monat zahlen. Wir reden also über Akquisekosten, die die aktuellen jährlichen Umsätze vor Abzug der Kosten um das 3- bis 4-fache überschreiten. Und das bedeutet sicher nicht, dass man in Seattle das Rechnen verlernt hat. Es bedeutet nur, dass man dort noch sehr viel vorhat. Und es ist zu befürchten, dass wenig von dem, was man dort plant, für die Mehrheit unabhängiger Spieleentwickler irgendetwas Gutes bedeutet. Es droht das ludische Formatradio. Es war bislang schon so, dass sehr wenige Anbieter den Markt für AAA-Games unter sich aufgeteilt haben. Und es war auch so, dass sehr wenige Publishing-Plattformen den Markt unter sich aufgeteilt haben. Aber diese Plattformen standen allen offen und wer sich Elder Scrolls kaufte, bekam auch das kleine Indie-Game vom Entwickler nebenan vorgeschlagen. Wer auf Steam anbot, der bot sein Game auf der ganzen Welt an. Das bedeutete Sichtbarkeitsprobleme, aber man stand vor keiner verschlossenen Tür. Und das dürfte demnächst mit dem Auftauchen von Abosystemen vorbei sein. Denn wenn ich schon 160 Dollar im Jahr Abogebühren für einen Games-Kanal ausgebe, der randvoll mit hochklassigen Games ist, wie wahrscheinlich ist es dann noch, dass ich nicht einfach die Xbox anwerfe, wo ich eine Menge Spiele im Paketpreis enthalten vorfinde, sondern auch noch zusätzlich regelmäßig auf Steam vorbeischaue, wo ich für jedes Game zusätzliches Geld ausgeben muss. Es war schon immer so, Bequemlichkeit ist der Feind der Vielfalt. Nun wird Microsoft nicht den Fehler machen und Indies nicht auf ihre Plattform lassen. So dumm sind sie nicht. Die Frage ist dann eher, wie sich mittelfristig die Einnahmen für die Entwickler darstellen. Und genau in dieser Frage hält sich die Firma sehr bedeckt. Einzelheiten zu Entwicklerdeals finden sich im Netz so gut wie gar nicht. Die wenigen Stimmen unabhängiger Entwickler, die man findet, äußern sich zwar bislang positiv über die Zusammenarbeit und den Zugriff auf Nutzerdaten, der für die Pflege der Kundenbasis so wichtig ist. Aber die wirtschaftlichen Rahmendaten bleiben im Dunkeln und Microsoft befindet sich mit seiner Plattform mitten im Launch. Anzunehmen ist deshalb, dass Microsoft seinen ersten Kooperationspartnern günstige Konditionen unter der Bedingung einräumt, dass man über die zu schweigen hat. Es sollen da wahrscheinlich keine Präzedenzfälle geschaffen werden. Wenn die Marktposition erst einmal gefestigt ist und es schwierig wird, ohne Xbox Live noch genügend Spieler zu bekommen, dann sind auch die Machtverhältnisse andere und mit ihnen wird sich der Revenue Share wahrscheinlich ändern. Es war in Zeiten des für alle offenen Quasi-Monopols von Steam bequemer, auch wenn natürlich viel geschimpft wurde. Aber es gab für kleine Entwickler eben auch nur diese eine ziemlich egalitäre Community. Jetzt kommt noch die im Epic Games Store dazu. Und die bei Microsoft. Und man weiß noch nicht, wie Sony und Nintendo reagieren werden. Welche soll man als Entwickler wählen, wenn man zu klein ist, sie alle ausreichend zu bespielen? Der Markt fragmentiert sich, die Kontinentalplatten driften auseinander und als Indie werde ich womöglich nicht die Ressourcen besitzen, alle entstehenden Kontinente und Plattformen zu bespielen, zumal gute Bedingungen auf einer Plattform oft nur über Exklusivität aushandelbar sind. Für zumindest einen bestimmten Zeitraum darf ich das Spiel dann nur auf einer Plattform betreiben. Natürlich wird Microsoft alles daran setzen, dass die ersten Entwickler keine Bad News verbreiten. Und aktuell haben die ja auch die Plattform noch ziemlich für sich. Anständige Umsätze sind beinahe garantiert. Probleme wie mangelhafte Sichtbarkeit auf der Plattform werden erst auftauchen, wenn der Entwicklerpool entsprechend angewachsen ist. Dann wird sich auch zeigen, wie ernst es Microsoft mit der Pflege seiner Entwicklerlandschaft ist und ob der Game Pass überhaupt für kleine Entwickler eine fruchtbare Entwicklungsumgebung werden kann. Oder ob der Kreis dieser Studios doch eine eher exklusive Veranstaltung wird, die sich eigentlich nur lohnt, wenn Microsoft selbst ein gesteigertes Interesse an einem Game entwickelt. Es dürfte aktuell sehr spekulativ sein, die Frage zu verhandeln, wie viele Gamer auf welcher Plattform vertreten sein werden, wie viele mehrere oder alle Plattformen abonnieren oder regelmäßig mit Käufen beglücken werden. Eines aber dürfte feststehen, längst nicht alle Gamer werden auf allen Plattformen zu Hause sein und Abo-Modelle neigen dazu, abonnierenden Kunden Gründe zu geben, andere Plattformen gar nicht mehr oder viel seltener anzulaufen. Der Markt auf jeder einzelnen Plattform wird aber natürlich erheblich kleiner sein als der Gesamtmarkt. Wer als Entwickler alle Spiele erreichen will, wird also deutlich höheren Aufwand betreiben müssen. Und dies bei in der Regel schon sehr angespannten menschlichen Ressourcen, die alleine ja eine fruchtbare Community-Arbeit bewältigen können. Was hier womöglich durch die Hintertür wieder eingeführt wird, ist die Oligopole-Publisher-Struktur der 90er Jahre. Man darf nicht vergessen, dass erst Steam den Weltmarkt für kleine, unabhängige Entwickler geöffnet hat. Vorher benötigte ich die Vertriebsstrukturen der großen bis mittelständischen Publisher, um ein Game in die Regale der Kaufhausketten oder Elektronikmärkte zu bekommen. So etwas Ähnliches könnte wieder geschehen. Wenige Abo-Kanäle, die den Zugang stark regeln, weil ihr Abo-Modell eigentlich nur funktioniert, wenn die Mehrheit der einzelnen Angebote oberhalb der Rentabilitätsschwelle arbeiten. Klar wird da auch mal das kommerziell fehlschlagende, aber künstlerisch gute Presse erzeugende Game mitgezogen und finanziert. Aber eine Chance, das steht zu befürchten, bekommen nur Games, die vorher einen Prozess durchlaufen haben, in dem es dann nicht nur um die reine Qualität geht, sondern auch um die Frage, inwieweit das Game ins Portfolio der Plattform passt. Ästhetisch, politisch, ökonomisch. Und das sind nun mal klassische Publisher-Fragen, nicht die einer offenen Plattform wie Steam. Die Games sollen sich ja auch nicht gegenseitig kannibalisieren. Wie viele Chancen habe ich noch mit meinem Hack-and-Slay-Game, wenn die Plattform schon zwei oder drei von denen im Programm hat und eines womöglich von einem Entwickler, der Microsoft, siehe Bethesda, gehört? Glaubt irgendjemand ernsthaft, die erlauben Konkurrenz zu ihren eigenen Produkten? Man muss also wieder an Programmdirektoren vorbei. Was dem Entwickler viel mehr als bisher die Frage stellt, wo soll und kann ich eigentlich veröffentlichen? Auf dem Abo-Kanal, für den ich mein Spiel einem möglicherweise rigiden Redesign unterziehen muss? Oder auf der öffentlichen Plattform, auf der sich kaum noch eines der AAA-Spiele am Tag 1 anbieten wird und dessen Kundenkreis immer kleiner wird, weil 3 bis 5 schwergewichtige Abo-Modelle ihn abziehen? Wie fähig bin ich, nicht Exklusivität zu verhandeln, die IP-Rechte zu behalten? Was ist überhaupt meine Verhandlungsposition als kleiner Entwickler, der bei jeder Zusammenarbeit zunächst mal eine steile Lernkurve hinlegen muss und häufiger um Unterstützung wird nachfragen müssen, als ihm lieb ist? Ich kenne eine Menge Indie-Studios, aber wenige, die eine solche Arbeit leisten können, ohne erhebliche Ressourcen in diese Marktevaluierung stecken zu müssen, die ihnen Stand jetzt nicht zur Verfügung stehen. Auch bislang schon war mein wichtigster Rat an Studiogründer, sich eine fähige Person fürs Business Development zu holen, sprich einen Menschen, der das Geld beischafft. Sehr bald wird man dann noch mindestens fähige Community Manager hinzugesellen müssen, die den Job nicht erst während der ersten Early Access Phase lernen müssen. Und das sind in der Regel auch keine Menschen, die für ein Apple und ein Ei arbeiten. Beides sind Positionen, die keine Zeile Code, keine einzige Grafik, kein Soundeffekt und keine Zeile Dialog zum Game beitragen. Der Anteil der Finanzen, die für sachfremde Dinge ausgegeben werden müssen, der sogenannte Overhead, steigt erheblich. Und dies schon zu einer Zeit, in der man überhaupt sein erstes Produkt erschafft. Man hat also schon Overhead, bevor man überhaupt die Beine hat, auf denen der Kopf laufen soll. Es wird damit nicht notwendigerweise deutlich schwieriger, ein Studio zu gründen. Kosten für einen Sales Overhead hat man ja auch bislang schon einkalkulieren müssen. Eine Kleinigkeit, die viele junge Studios gerne übersehen haben, um dann an diesem Übersehen auch zügig zu scheitern. Wenn die nun erhöhte Notwendigkeit und das damit ja erwartbar wachsende Bewusstsein für diese Notwendigkeit dafür sorgen, dass weniger Studios gegründet werden, die gegründeten aber mit einem durchdachteren Businessplan aufschlagen, dann ist das zunächst nur zu begrüßen. Die Gefahr lauert eher woanders. Die Gefahr lauert in dem, was ich ludisches Formatradio nennen würde. Wenn nur eine Handvoll Kanäle zur Verfügung stehen, die den Massenmarkt unter sich aufteilen und in ihm aus Gründen, die ich gleich noch näher erläutern werde, eine privatwirtschaftlich begründete Form der Zensur ausüben, dann bedroht das Vielfalt und Innovation der Kunstform, wie dies kaum eine Form staatlicher Oppression tatsächlich hinbekäme. Wobei diese privatwirtschaftliche Form der Zensur sich natürlich einen anderen Namen gäbe, beziehungsweise heute bereits gibt. Zensur ist so ein hässliches Wort. Man spreche von Branding, von Wiedererkennbarkeit, von Portfoliopflege. Das alles ist in einem Markt mit vielen Marktteilnehmern unproblematisch. In einem Oligopol allerdings wirkt es zerstörerisch. Es ist das große Verdienst von Steam, genau das nie betrieben zu haben. Aber Microsoft, Sony, Nintendo und eingeschränkt auch Epic, bei denen Tencent ja 40% hält und somit faktisch das Sagen hat, haben mit ihren Kanälen andere Interessen als Valve. Die Kunden sollen wissen, dass sie sich auf Plattform X befinden, wenn sie ein Spiel spielen. Der Kanal soll, wie das auch bei TV-Kanälen, Radiostationen etc. der Fall ist, ständige Selbstpromotion betreiben. Dies wird die einzelnen Spiele vorhersehbar, früher oder später bestimmten ästhetischen Vorgaben unterwerfen, die beim Design des Spiels schon mitgedacht werden müssen. Bestimmte audiovisuelle Muster wird man einhalten, bestimmten Content a priori nicht produzieren dürfen, um das Branding einzuhalten, bestimmte Logos an bestimmten Stellen einblenden müssen. Um dann eine größere Diversität der Spiele gewährleisten zu können und breite Kundensegmente einzufangen, werden die Plattformbetreiber vielleicht verschiedene Unterkanäle einrichten, nach Altersgruppen und Interessen unterteilt, die ich dann einzeln zu einem Paket hinzubuchen kann. Inhalte mit expliziter Gewalt oder Erotik oder auch nur politischem Inhalt bleiben dann auf Spartenkanälen, genauso wie Eltern wissen sollen, dass der Kanal kindertauglich ist und nicht irgendwo spärlich bekleidete junge Frauen durch die Gegend laufen. Dies sorgt natürlich für mehr Sichtbarkeit bei der Zielgruppe und so werden die Betreiber das auch verkaufen, aber eben auch für weitere einschränkende Gestaltungskonventionen, die der Entwickler einzuhalten hat. Und nach werden die Verträge enger, fordern Exklusivität gegen Sicherheit, die finanzielle Ausstattung des Entwicklers wird gesichert gegen die Versicherung, dass das Game auf keiner anderen Plattform erscheint. Viele Studios werden da gerne einschlagen, Jahre des Lebens von der Hand in den Mund, haben ihre Traumata hinterlassen. Wer will es ihnen verdenken? Man wird seine Games nicht mehr bei Steam spielen. Die übergroße Mehrheit der Gamer wird Abos bei 2 bis 3 Anbietern haben und die werden in jedem Fall genügend Content haben, um die vorhandene Freizeit auch von Intensivspielern komplett abzudecken. Steam, wenn es bei seinem bisherigen Geschäftsmodell bleibt, wird zur Plattform kleiner Indie-Entwicklungen mit einer allerdings massiv geschrumpften Kundenbasis. Vielleicht reicht diese Basis, eine lebhafte und fruchtbare Indie-Kultur am Leben zu erhalten. Aber ich habe da meine Zweifel. Wie voll sind die Programmkinos? Wie viele Menschen schauen regelmäßig Arte, sind offen für zeitgenössische Kunst oder E-Musik, zeitgenössisches Theater? Wie viele dieser Produktionen kommen ohne Hilfe von außen, sei es durch Mäzene oder staatliche Hilfe über die Runde? Ich rede hier jetzt nicht der Kulturreaktion das Wort. Nach meinem Dafürhalten müssten alle diese Formen stärker unterstützt werden, nicht weniger. Noch besser wäre es nur, wenn Qualität und Innovation auf Marktstrukturen treffen würden, in denen sie von alleine überleben können. Dass das möglich ist, hat ja ausgerechnet die Spielindustrie in den letzten ca. 20 Jahren gezeigt. Zahlreiche unabhängige und innovative Produktionen durchbrachen die Schranke zum Massenmarkt, weil dieser halt nicht getrennt irgendwo anders stattfand, sondern auf der gleichen Plattform. Mir ist die Problematik klar, dass sich diese Strukturen einem wohlmeinenden Monopolisten verdankt haben, einem, der seine Macht nicht in einem Maße missbraucht hat, dass die künstlerische Freiheit der Entwickler unter die Räder gekommen wäre. Mir ist klar, dass es nur eine einzige Business-Entscheidung gebraucht hätte und diese künstlerische Freiheit wäre von heute auf morgen zu Ende gewesen. Ich singe nicht das Lob des Monopols. Aber das Ziel, dass das Game als Form es weiter schafft, den innovativen und künstlerisch nach vorne weisenden Zweig seiner Industrie durch seine globalen Marktstrukturen mitzutragen, wenn auch oft in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen. Das ist kein sekundäres. Ich wünsche mir eigentlich, dass sich diese Strukturen in diesem Sinne noch weiterentwickeln und verbessern würden. Stattdessen ist das Wenige, was wir an solchen Strukturen entwickelt haben, jetzt fundamental durch das ludische Formatradio bedroht. Wir werden, steht zu befürchten, das Gegenteil einer Stärkung autonomer Strukturen in der Games-Industrie erleben. Die Aufsplittung eines bislang gemeinsamen, bunten und uneingeschränkten Marktes in Supermärkte für Massenprodukte und Nischenmärkte, die der Normalverbraucher dann kaum noch betreten wird, weil er alles, was er für den Alltag so braucht, eben auch im Supermarkt bekommt. Aktuell noch stöbert er auch in den Nischen gerne mal herum, weil die Märkte im selben Gebäude, im selben Raum sind, die Nischenangebote niederschwellig zugänglich sind. Das wird aufhören. Die relativ regelmäßig auftretenden Indie-Überraschungshits der Gegenwart werden seltener werden, wenn nicht ganz aufhören, einfach weil die Kunden woanders sind und sie gar nicht mehr wahrnehmen werden. Was auf der Strecke bleibt, ist also Innovation. AAA-Games leiden heute oft schon unter Gleichförmigkeit, Designstereotypen und durch Adrenalin und bunte Farben übertünchte Langeweile, von Windkanal erprobten Production Departments auf Publisher-Seite auf Linie getrimmt. Das wird, so steht zu befürchten, schlimmer werden. Und am schlimmsten die stete Herausforderung durch Indie-Entwicklung, die den Etablierten heute noch zumindest ein wenig Feuer unterm Arsch machen, wird schwächer und schwächer werden. Die relative Anarchie des Marktes, die mit der Einführung digitaler Plattformen begann, steht 20 Jahre später vor ihrem Ende. Dies sind die Dinge, die ich befürchte. Es kann auch anders kommen, wenn die verschiedenen Plattformen von Menschen geführt werden sollten, die, wie offenbar Gabe Newell, nicht nur verstehen, wie man die Quartalsberichte optimiert, sondern die langfristige Entwicklung der Kunstform, die diese Quartalsberichte letztendlich füllen. Ich möchte glauben, dass es diese Menschen gibt, denn die Entstehung dieser Plattform lässt sich ohnehin nicht mehr verhindern. Und es gibt diese Menschen auch. Die Frage ist, ob diese Organisationen sich die internen Strukturen geben, damit diese Menschen überhaupt in führende Positionen kommen können. Die Frage ist, ob die Betreiber ihr wirtschaftliches Interesse an einer langfristigen Entwicklung der Kunstform erkennen können, im Gegensatz zur langfristigen Entwicklung ihrer jeweiligen Branddefinitionen. Wenn unabhängige Innovationen die Entwicklung der Branddefinition bestimmen, ist alles in Ordnung. Wenn es umgekehrt geschieht, endet die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Diese Gefahr zu erkennen und Strukturen zu ihrer Vermeidung entsprechend zu fördern, muss Teil der Businesskultur dieser Plattformbetreiber werden. Ich gebe zu, dass meine diesbezügliche Hoffnung nicht allzu groß ist. Die Macht des Quartalsgewinns ist ungebrochen, das zarte Pflänzlein Nachhaltigkeit konstant vom Aussterben bedroht. Dass in solchen Systemen nennenswerte Budgets für unabhängige, außerhalb der Branding-Normen arbeitende Innovationen bereitgestellt werden, bleibt wahrscheinlich ein schöner Traum, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Vielleicht aber auch bekommen die Kunden es hin. Gibt es genügend Menschen, die Games abseits ausgetretener Pfade suchen, die Steam oder eine andere unabhängige Plattform am Leben erhalten können, die genügend Marktmacht erzeugen, um eine sich selbst erhaltende, vibrierende, lebendige Indie-Kultur innerhalb der Kunstform Games zu ermöglichen? Das Game hat gezeigt, dass es dazu prinzipiell in der Lage ist. Das Argument zählt also nicht, dass Indie-Games halt am Markt vorbei produziert werden. In einer halbwegs fairen Umgebung haben sie 20 Jahre überlebt und die Industrie bereichert. Wenn wir dem ludischen Formatradio erlauben, diesen steten Quell der Vielfalt und Innovation zum Versiegen zu bringen, werden wir uns das selbst zuschreiben müssen. Wir füttern die großen Spielekanäle, wir schaffen die Strukturen aus Bequemlichkeit, an denen der Innovationsmotor der Kunstform den Kolbenfresser erleiden wird. Wann immer man so ein Abo abschließt, wann immer man auf diesen Kanälen spielt, sollte man sich klar machen, dass man gerade dazu beiträgt, die wichtigste Kunstform der Gegenwart zu Grabe zu tragen. Und dann sollte man ganz schnell noch irgendwo ein cooles Indie-Spiel kaufen und auch zocken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.